1924 hat der Völkerbund die Genfer Deklaration der Rechte des Kindes verabschiedet. Es gab auch nach dem Krieg eine UN-Erklärung der Rechte der Kinder nach dem Vorbild der Genfer Deklaration. Und es hat unglaublich lange gedauert, bis auf einen Vorschlag der polnischen Regierung endlich 1989 nach 10-jähriger Beratung die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet wurde. Österreich hat darauf gleich reagiert und hat 1989 Gewalt an Kindern verboten. In der Schweiz ist Züchtigung immer noch erlaubt. Da ist gerade wieder eine Debatte, weil die Zürcher Fachhochschule eine Studie zum Schlagen gemacht hat. Und in Deutschland hat es wirklich bis zum 2.11.2000 gedauert, bis wir das väterliche Züchtigungsrecht abgeschafft haben und die gewaltfreie Erziehung unter Dr. Christine Bergmann, die damals Familienministerin war, eingeführt hatten. Die CDU-CSU-Fraktion hat damals nicht zugestimmt und hat gesagt, das ist doch Symbolpolitik, sowas würde Verhalten nicht verändern, so wie in der Schweiz auch von konservativen Kreisen stark argumentiert wird. Da haben wir jetzt gleich empirische Daten dazu, die ich Ihnen zeigen möchte. Weil Normen offensichtlich doch unsere Haltung und unser Denken verändern. Es war aber wirklich ein Skandal, als ich in meinem Fach sozialisiert wurde, als ich als junger Assistenzarzt anfing, stand im Palland zu dem einfachsten großen BGB-Kommentar immer noch das Gartenschlauchurteil des BGH, wo ein Vater freigesprochen wurde, der seine zwei Töchter im Pubertätsalter, 12-jähriges und 14-jähriges Mädchen, mit einem Gartenschlauch auf den nackten Po so geschlagen hat, dass die Stahlarmierung des Schlauches quasi Spuren am Hintern hinterlassen hat. Das hielt man in Deutschland gedeckt vom väterlichen Züchtigungsrecht, noch Mitte der 90er Jahre. Nur, dass man so ein Gefühl kriegt. Und das war hoch umstritten, obwohl das Bundesverfassungsgericht schon über 20 Jahre hinweg den Gesetzgeber angemahnt hat, endlich hier etwas zu ändern im bürgerlichen Gesetzbuch. Wir haben gerade, ist letzte Woche herausgekommen, im Journal of Interpersonal Violence einen Artikel veröffentlicht über die veränderte Einstellung zu Körperstrafen und den Rückgang der erlebten Strafen in Deutschland. Das ist eine Repräsentativbefragung in ganz Deutschland, die das Kompetenzzentrum Kinderschutz, was ich leite, hier durchgeführt hat. Und wir haben eine Befragung von Herrn Bussmann aus 2005, also 5 Jahre, nachdem die gewaltfreie Erziehung eingeführt war. Und da war die Einstellung schon deutlich besser geworden wie um die Jahrtausendwende. Und Sie sehen, ich brauche die einzelnen Zahlen nicht vorlesen, einen ganz deutlichen Rückgang der Akzeptanz von körperlichen Strafen in der Allgemeinbevölkerung. Das heißt, und sowas ist vorher, 10 Jahre, 15 Jahre vorher in Schweden passiert, als sie dort die gewaltfreie Erziehung eingeführt haben. In Österreich kann man es nachvollziehen. Alle Länder, die sich entschlossen haben, das zu normieren, haben in der Bevölkerung einen Einstellungswandel bewirkt. Und deshalb denke ich, ist es ganz wichtig, dass Rechte auch ausdiskutiert und festgeschrieben werden. Und wenn Sie sehen, was haben die Menschen 2005 angegeben, was sie selber erlebt haben und 2016, dann sagen die Leute heute auch, und das ist das ganze Altersspektrum von 14 bis ins hohe Alter, sind also Durchschnittswerte, zeigen doch einen deutlichen Rückgang der selbst erlebten Strafen. Das heißt, die Erziehung insgesamt ist in Deutschland auch gewaltfreier geworden seit der Einführung der gewaltfreien Erziehung ins BGB. Kinderschutz braucht immer einen Anlass, dass man darüber überhaupt redet, weil das ein unangenehmes Thema ist. Und Mary Ellen war der erste Fall, der quasi einen Medienskandal auslöste, als die New York Times über diesen Fall berichtete, von einem Mädchen, was fast verhungert wäre und was von der Nachbarin entdeckt wurde. Und in dem Moment entstand was, was King als Moral Agenda beschrieben hat. Dass man quasi, vorher gab es auch schon Fälle, wo man über sexuellen Missbrauch, über Vergewaltigung an Kindern berichtet hat, aber da war das Hauptinteresse der skurrile Täter, die Bestie, die über ein Kind herfällt. Und das Kind als Opfer fand quasi gar nicht statt. Und zum ersten Mal an dem Fall Mary Ellen hat man nicht nur das Versagen der Mutter thematisiert, sondern man hat den Skandal der Gesellschaft beschrieben, dass in einer großen Stadt, wo zig Leute drumherum sind, sowas passieren kann, ohne dass jemand reagiert. Und seit dieser Zeit haben wir eine öffentliche Debatte, die unsere Gesamtgesellschaft auch mit in die Pflicht nimmt, in die Verantwortung für den Kinderschutz. Und so wurde in New York dann als Folge dieser Debatte 1874 die Society for the Prevention of Cruelty to Children als erste Kinderschutzgesellschaft weltweit gegründet. In Großbritannien ist erst 1895 die Gesellschaft zur Verhütung von Kindesmisshandlungen mit einer königlichen Gründungsurkunde gegründet worden. Und ich finde es gerade am Beispiel Großbritannien immer ein Skandal, aber das war auch in den USA so. Die Satzung, die Vereinssatzung, Sie haben ja auch eine Vereinssatzung, wurden, man kopiert da häufig gern, weil man sich nicht alles neu ausdenken muss. Sie nicken, es war wahrscheinlich bei Ihnen auch so, man nimmt sich Mustersatzungen. Die Satzungen der Kinderschutzverbände wurden alle nach dem Beispiel des Tierschutzes entworfen. Das heißt, der philanthrope Tierschutz war uns in den zivilisierten Gesellschaften früher nahe als der Kinderschutz, was relativ viel über uns aussagt.